1995 gründete Gerda König die DINA 13 Tanzcompany, welche heute zu den führenden Mixed-Able-Tanzensembles gehört, in dem weltweit Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und professionellen Voraussetzungen gemeinsam tanzen. Am 23.06.2021 fand erneut eine Live-Tanzinstallation mit dem Namen Nobody Frame statt, welches sie im Rahmen der Made-Tanzausbildung begleitet hat. Dazu durften wir sie vorab im Rahmen eines Seminars interviewen. Eine Aufzeichnung von Nobody Frame und weiterer Projekte findet ihr auf Vimeo unter www.vimeo.com/DINA13-Tanzcompany. Selbst sagt sie zu ihrer Arbeit, Zitat, das Unerwartete eines anderen Körpers wird zur ästhetischen Erfahrung, deren Ausdruck neue Qualitätsmaßstäbe setzt und im krassen Kontrast zu den klassischen Vorstellungen von tänzerischer Bewegungsschönheit steht. Gerade diese Bewegungen sind es, die mich in meiner choreografischen Arbeit begeistern und faszinieren, die für mich die Sehgewohnheiten und Normideale des zeitgenössischen Tanzes hinterfragen und ihn gleichzeitig durch neue Impulse bereichern. Für weitere Informationen besucht ihr am besten unbedingt die Website der Tanzcompany www.din-a13.de. Außerdem wollen wir nochmal ganz dringend auf die von ihr mitgegründete professionelle künstlerische Weiterbildung MADE, M.A.D.E. aufmerksam machen, in dem Mixed Able Tanz für Tanzstudierende und Tanzschaffende mit und ohne körperliche Besonderheiten angeboten wird. Weiteres dazu findet ihr auch auf der Website. Das gesamte Interview findet ihr auch verschriftlicht vor. Viel Spaß beim Zuhören und Lesen.
Dass Sie Zeit gefunden haben.
Freuen wir uns sehr drüber.
Ja, das freut mich.
Ich stelle uns einmal kurz vor. Mein Name ist Dominique John. Wir sind noch Friederike und Mary und wir sind alle drei Studierende an der HU am Institut für Reha-Wissenschaften, haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber haben uns zusammengefunden im Seminar Differente Körper von Professor Dr. Jennison. Wir dürfen jetzt das Interview mit Ihnen führen. Sind alle ein bisschen aufgeregt, aber freuen uns total. Wir haben unser Interview in 5 Themenkomplexe unterteilt. Also einmal so ein bisschen Persönliches, die Tanzcompany an sich, dann die Kunstform Tanz. Dann geht es noch um Gesellschaftliches und natürlich auch um Stück Nobody Frame. Wir würden gerne eigentlich Ihnen mal so ein bisschen das Zepter gerade überlassen und fragen, oder wir würden gerne wissen, können Sie uns ein bisschen was über die DINA 13 Tanzcompany erzählen?
Ja, also die DINA 13 Tanzcompany ist ein Mixed-Abled Ensemble. Das heißt, wir arbeiten mit professionellen Tänzern mit und ohne diverse Körper oder mit körperlichen Besonderheiten. Und das machen wir international. Also wir arbeiten seit 2004 international mit den Goethe-Instituten zusammen in vielen, vielen Ländern, also in vielen afrikanischen Kontexten, in Südamerika und auch im Asienbereich tätig. Ja, die gibt seit 26 Jahren. Ich war Mitbegründerin damals. Damals gab es in dem Bereich eigentlich noch ganz, ganz, ganz wenig. Also international super wenig. Und wir waren somit auch damals die Pioniere. Ja, wollt ihr jetzt mehr über die ganze Geschichte wissen?
Oder? Tatsächlich wäre jetzt meine Frage gewesen, woher die Idee zur Gründung kam.
Ja, es war eigentlich so ja, eine Situation, die ich eigentlich selber hatte. Also ich bin damals auf einem Workshop gewesen von Alito Alessi. Das ist damals der Pionier von Mixed-Abled Arbeit gewesen. Er kommt aus Amerika, aus Eugene. Und er hat damals mit Kontaktimprovisation gearbeitet und das war so der Anfang der ganzen Arbeit auch mit. Und ich habe durch Zufall den in Köln kennengelernt, in einem ganz anderen Kontext und bin dann nach Bregenz gefahren, da gab es einen Workshop mit ihm und das war so mein erstes Erlebnis mit Tanz. Und also ich sage mal nur ein Beispiel, es gab damals eine Frau, die hatte eine ganz hohe Spastik, die lag fast in ihrem Rollstuhl und alle Extremitäten haben sich permanent bewegt. Und sie kam rein und ich weiß noch, dass ich dachte, wow, wie mutig und wie soll das denn gehen? Weil es für mich also auch der Beginn war und ich dann im Nachhinein selber gemerkt habe, wie viel von Vorstellung auch selbst bei mir als körperbehinderte Frau also internalisiert ist, auch im Denken. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und später hat Alito mit ihr geredet und ich war in der Nähe und sie hat eine Hand, die sich permanent drehte. Und er hat dann so beiläufig immer gesagt, nice movement. Und ich habe dann hingeguckt und dachte, oh ja, stimmt. Und das war so der erste Key-Moment für mich. Körper und Bewegung anders zu sehen. Und diese Frau später aus dem Rollstuhl auf dem Boden war einfach sowas von faszinierend mit ihrem ganzen Bewegungsvokabular, dass alle Tänzer, vor allem die Profitänzer, die dort waren, die wollten alle mit ihr arbeiten. Und irgendwann sagte Alito so in den Raum zu allen, ob sich irgendjemand so bewegen könnte wie sie. Und das war eine Frage, die alles rumdrehte, was ist Tanz, was ist Ästhetik und was ist Schönheit. Ja, und das war mein Einstieg. Und ich habe damals großes Glück gehabt, dass an der Sporthochschule Köln gab es damals eine Mixed-Abled-Gruppe, die nannte sich Mobiaki. Die war auch europaweit tätig, allerdings nur im Kontext von Behinderung. Also nicht im Kontext von Tanz und Ästhetik, sondern nur im Kontext von Behinderung. Mit denen habe ich angefangen. Das war mein großes Glück, weil sonst gab es ja nichts. Und habe angefangen zu arbeiten, um mich gleichzeitig auch weiterzubilden, was Bühnenarbeit bedeutet. Ja, und dann ist es so gekommen. Also die Gruppe ist irgendwann auseinandergebrochen und ich habe mit ganz vielen anderen Leuten, Musikern, Tänzern, dann angefangen, wieder 13 zu gründen. Und ja, und so hat alles angefangen.
Das klingt unglaublich interessant und auch super vielfältig. Also da haben Sie auch eine ganze Menge wirklich gesehen und da hat Sie ja unglaublich viel auch begleitet in den letzten Jahren. Wahnsinn. Danke. Frieda, möchtest du weitermachen?
Kommen wir ja schon zu unserem Themenblock Tanz Company und das greift ja auch so ein bisschen, wie entstehen denn Ihre Themen oder woher nehmen Sie denn die Inspiration von Ihren Themen für die Stücke? Von der Idee bis zur Umsetzung, das würde uns sehr interessieren.
Also erstmal ist das Thema erstmal im Vordergrund. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, warum man sich für ein Thema entscheidet. Also klar, natürlich muss man sich dafür interessieren, sonst braucht man das nicht zu machen. Manchmal gab es aber auch Auftragsarbeiten von Institutionen oder von Festivals, die zu einem bestimmten Thema was haben wollten. Aber größtenteils haben wir die Konzepte immer selber geschrieben. Oder? Also, dass wir oft in 2-3 Jahreskontexten denken, weil man dafür eben langfristiger planen muss, wenn man ins Ausland geht und dann einfach ein Konzept haben muss. Warum ich also zum Beispiel, wir haben angefangen damals Dance Meets Differences, das war das erste Auslandsprojekt. Das war in zwei Ländern, in Brasilien, in Sao Paulo und in Kenia, in Nairobi. Und es ging um die Auseinandersetzung mit Tabus in der Gesellschaft. Das war das Konzept und wir sind in diese beiden Länder gegangen mit einem Team damals von DIDA 13, also auch mit Tänzern. Und es ist dann immer so, dass wir in die Länder gehen, in den Ländern eine Audition halten und dann Tänzer suchen, sowohl mit als auch ohne Behinderung. Und die werden dann für die Produktion genommen. Das heißt, die arbeiten mit uns 2 Monate zusammen. Und vor Ort werden dann auch die anderen Künstler gefunden, die wichtig sind, wie Bühnenbildner, Kostümdesigner, Lichtdesigner. Also alles die Leute, die wichtig sind, die werden auch aus den jeweiligen Ländern genommen, weil ich das wichtig finde, ist, wenn man in einem anderen Land produziert und in den Dialog geht mit den Künstlern vor Ort, auch die Künstler vor Ort nutzen soll. Ja. Mit denen einfach in eine Auseinandersetzung zu gehen. Und so haben wir das immer gemacht. Also es waren die ersten 2 Jahre und dann kam Umbruch, da ging es um, wie es auch schon sagt, um Gesellschaften oder Länder, die im Umbruch standen. Das war damals Sri Lanka, da waren wir 3 Jahre nach dem 30-jährigen Bürgerkrieg Wir waren in Venezuela. Das war die letzte Wahl von Chavez. Mittendrin im Wahlkampf waren wir da. Und das dritte Land war Israel. Und das waren damals so die drei Länder. Und wir haben genauso angefangen. Also ich muss dazu sagen, bei den drei Ländern war es so, dass wir in Israel mit schon einer bestehenden Kompanie gearbeitet haben. Die Vertigo, die auch Mixable-Gruppe dazu haben. Also wir haben damals eine Kooperation mit denen, weil die schon vor Ort waren. Ich habe damals auch später, als wir im afrikanischen Kontext waren, haben wir eine Auftragsarbeit gekriegt für Remix. Das war damals eine Kompanie in Cape Town, die auch schon lange gearbeitet hat. Also das ist immer so ein bisschen, wo der Ball hinläuft oder wo dann, also in Cape Town waren wir zum Beispiel, weil wir das kenianische Stück ist in Südafrika auf dem Festival aufgeführt worden und so kam das dann, dass wir die nächste Produktion in Kapstadt geführt haben. Und die Themen sind für mich immer gesellschaftsorientiert, weil ich finde, dass Kunst nicht was sein sollte, was so ja, ein schönes Objekt an der Wand ist, aber keinen Inhalt hat. Somit sind die Themen immer auch bezogen dann gewesen, schon auf die Länder, in denen wir uns bewegt haben. Und wenn wir hier in Deutschland waren, dann mit Themen, die hier vor Ort sind, zum Beispiel Techno, die ihr mitgesehen habt. Da gibt es ja ganz viele Trailer auf unserer Homepage. Techno war einfach eine Produktion, das war auch im Rahmen von Festival. Und es ging um Technologie und Körper, also Human Enhancement und ja, Artificial Intelligence. Und dann hatten wir dazu speziell zum Beispiel, haben wir nach Sensoren gesucht mit hochtechnologisierten Prothesen. Das waren dann drei Sensoren, die wir gefunden haben. Eine davon, die hatte so eine myoelektrische Hand. Also die hatte so einen Roboterarm. Das ist dann immer so, je nachdem, wo der Schwerpunkt ist, suchen wir die Tänzer. Die werden aber eigentlich immer in der Audition gefunden.
Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie lange braucht man denn dann, um so ein Ensemble vor Ort praktisch zusammenzustellen? Das dauert ja wahrscheinlich auch ein Weilchen, ehe man so seine ganzen unterschiedlichen Tänzer gefunden hat. Und wie lange wird denn dann geprobt, bis es dann zur Uraufführung von einem Stück kommt?
Also wir haben immer, wenn wir im Ausland sind, immer einen Projektleiter, Projektleiterin, die ganze Organisation übernimmt. Wenn wir im Ausland sind, dann ist der Projektleiter immer schon 4 Wochen vorher im Ort, um dann nach Örtlichkeiten zu suchen. Das ist dann ein Studio, was zugänglich ist, Unterkünfte für mich, die jeweiligen Künstler, Organisationen für Menschen mit Behinderung, wo wir dann Tänzer mit Behinderung akquirieren können. Das ist aber immer in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gewesen, sodass einfach da schon Kontakte auch vor Ort sind, auch mit Theatern und anderen Künstlern, sodass wir, bevor ich und meine Kollegin, die Gitta Rosa ist oft mit gewesen, dann vor Ort sind, eigentlich so das Setting schon da war. Ne? Und dann haben wir eine Audition, wo dann Tänzer mit und ohne Behinderung kommen und wo wir dann 1 bis 2 Tage eine Audition halten. Und dann die Tänzer auswählen. Und dann sind das im Schnitt immer so 5, 6. Und die arbeiten mit uns dann 2 Monate konstant, 5 bis 6 Tage. Ganz sagen im Schnitt also mindestens 6 Stunden, 6 bis 8 Stunden.
Also finde ich das total intensiv, die Arbeit, die Sie da beschreiben, über so einen Zeitraum, über so viele Stunden am Tag. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Mitwirkenden auch so ein bisschen mit dem Stück verschmelzt und vielleicht auch das Bedürfnis haben, sich mit einzubringen. Dürfen die das denn? Dürfen die denn sagen oder können die denn ihren eigenen Ausdruck auch mit ins Stück legen?
Ja, natürlich, darum geht es ja. Also ein Prozess ist immer in Interaktion mit den Tänzern. Das können wir gar nicht machen ohne die Tänzer. Ohne die Ideen von den Tänzern. Und ein Stück entsteht dadurch, dass du nicht vorher quasi ein Skript hast, wo es abläuft, so und so und so und so, oder Bewegungen vorgibst, sondern darum geht es uns ja gerade nicht. Dadurch, dass da jeder mit einem anderen Körper, mit anderem Potenzial, mit einer anderen Ausdrucksform ist, nutzt man das. Und zwar in der Form, dass man natürlich themengebunden Aufgaben stellt, Bewegungsaufgaben oder Intention oder das kann in alle Richtungen gehen, Sprache, mit Objekten zu arbeiten. Aber die kriegen Aufgaben, mit denen sie erstmal nur improvisieren. Die sind also schon zielorientiert, wo es hingehen soll, so, die den Bereich betreffen. Aber das, was dann kommt an Impro-Sachen, ist so mannigfaltig und kommt von den Tänzern. Und da gibt es dann viele kleine Momente, die irgendwie super spannend sind. Und wo man dann sagt, boah, das hier und das ist super. Und manchmal gibt es einen kleinen Moment nur, der dann so intensiv ist, wo du denkst, okay, und das ist jetzt ein Solo. Daraus wird ein Solo. So, weil es genau das bildhaft auf den Punkt bringt. Und dann entstehen Solos, Duette, Trios oder ganze Ensemble-Stücke als Idee und dann arbeitet man daran. Wenn man jetzt zum Beispiel Ensemble arbeitet und du willst eine Synchronität haben, dann arbeiten wir damit, und das ist eben so, glaube ich, dann so speziell der Mixed-Ables-Ansatz, dass wir dann zum Beispiel kleine Phrasen, eine Phrase ist eine Bewegungsabfolge, von den einzelnen Tänzern nehmen, die jetzt besonders spannend sind, und versuchen die dann im Ensemble zu adaptieren. Das heißt, wenn da jetzt jemand ist mit einem nicht normativen Körper, der sich anders bewegt, und das ist aber super spannendes Material, versuchen wir, die anderen dahingehend zu adaptieren, sodass es dann sich auflöst, wer ist jetzt hier eigentlich behindert. Also es geht darum, einfach die Besonderheit von jedem eben nicht zu verstecken, sondern eben zu nutzen für den choreografischen Prozess. Also ganz einfaches Beispiel. Wir hatten in Brasilien eine Tänzerin, die hatte einen Schlaganfall und die hatte ihren linken Arm, der war permanent angebeugt und die Hand zusammen wie so eine Faust. Die konnte sich schon noch bewegen, aber eben weniger. Diesen Moment jetzt so genommen hätte, dass nur sie das gehabt hätte, wäre sie rausgefallen. Wir haben diesen Moment aber genutzt und alle haben das gemacht. Und in dem Moment wurde genau diese Besonderheit von ihr zu etwas, was zum Phänomen wurde. Also wir haben es einfach choreografisch genutzt, nicht benutzt, sondern genutzt. Und es dann einfach nicht zu verstecken, sondern genau damit umzugehen. Und das ist ja so ein bisschen den Ansatz, den wir verfolgen, dass wir, dass eine Diversität da ist, damit wirklich künstlerisch umzugehen und das künstlerisch zu nutzen.
Dann haben wir uns gefragt, mit welcher tänzerischen Ausbildung oder Qualifikation kommen denn die Tänzerinnen zu Ihnen? Wir könnten uns auch gut vorstellen, dass es eben professionelle Tänzer gibt und nicht professionelle Tänzer, Tänzer mit körperlichen Besondereinheiten, dass das irgendwie alles zusammenkommt. Oder haben wir uns das falsch vorgestellt?
Das haben wir uns sehr richtig vorgestellt. Weil es gibt ja leider noch immer keine Ausbildungsmöglichkeit für Menschen mit diversen Körpern. Ja. Die werden immer noch nicht zugelassen. Aber das ist ein anderes Problem, da kann ich vielleicht später noch was zu erzählen. Ja, wir haben auf jeden Fall, wir haben immer Profitänzer dabei. Das sind dann meist diejenigen mit den normativen Körpern. Und wir haben Nicht-Profitänzer, die sind dann zumeist die Menschen mit diversen Körpern oder körperlichen Besonderheiten. Und gerade wenn du in Ländern bist, wie jetzt in Afrika oder im asiatischen Bereich, in Südamerika, da ist natürlich der Standard, den wir hier in Deutschland haben, was Behinderungen betrifft, also jetzt nicht Menschen, sondern einfach der Standard an Facilities, an Möglichkeiten, an Architektur, der ist natürlich weit hinten weg und auch die schulische Ausbildung ist weit hinten weg. Aber wir haben immer Leute gefunden, die unglaublich talentiert sind. Die einfach Wahnsinn, die sind auch viel mehr gefordert in den Ländern. Das sind oft Menschen, die, ich mal sagen, sehr kämpferisch sein müssen, um ihr Leben zu meistern. Ja, und die mit uns angefangen haben. Aber die haben mit null angefangen, weil die hatten null Bühnenerfahrung. Die hatten eine Menge Talent, aber keine Bühnenerfahrung. Und das heißt, der erste Prozess, also die ersten 2 Wochen, mindestens bis drei, machst du nur Basisarbeit. Mhm. Ganz viel Training, ganz viel, okay, was heißt Körperbewusstsein, was heißt allein Fokus, nur der Augenfokus, dass ich nicht so gucke, sondern nein, bin hier. Das müssen die erstmal begreifen. Aufgaben begreifen, wie man improvisiert. Und da ist es natürlich super hilfreich, wenn da Profitänzer dabei sind, die das gewöhnt sind, die dann genau im selben Moment auch eine Improvisation machen. Alle sechs arbeiten zusammen. Da kommt natürlich auch viel Input von außen, der den Prozess natürlich sehr viel beschleunigt. Ne? Das ist ein Unterstützen von beiden Seiten.
Dann haben wir uns gefragt, welche Rolle spielt denn Vertrauen dann beim Tanzen zwischen den Tänzern?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer spielt eine große Rolle? Also es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man an ein Stück rangeht oder wie man ein Stück choreografiert. Und es gibt auch Choreografen, die nehmen das komplett in die Hand und geben das vor. Alle Bewegungen, die sind vorproduziert durch die und die geben die rein. So wie wir arbeiten, und es ist sehr inhaltlich, ist dann auch wichtig, dass diese persönliche Ebene auch da ist, weil die können nichts von sich produzieren oder zeigen oder eröffnen, wenn da nicht ein Vertrauen besteht. Das ist total richtig. Und das ist immer so ein Prozess, der auch immer in den ersten Wochen passiert, wo wir natürlich viel Vertrauensübungen machen und wo wir auch ganz viele Fragen stellen. Weil wenn ich in ein Land gehe, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, dann bin ich da total fragil. Das ist nicht mein Terrain. Und ich habe ganz viele Fragen. Und wir beziehen die immer wieder, vor allem am Anfang, damit ein, dass wir Fragen stellen. So wie zu bestimmten Themen, wie die das sehen, was irgendwie da für sie wichtig ist. Und dann aber auch mit der Reflexion von unserer Seite, wie wir das verstehen als Europäer. Wie das für uns ist, wie das für uns in unserer Kultur gelesen werden würde. Um einfach auch so diesen kulturellen Dialog zu schaffen. Und wir haben immer in jeder Produktion auch einen Cultural Coach dabei. Also jemand, der uns zwischendurch auch immer wieder Fragen beantwortet. Darf ich bestimmte Dinge so oder so machen? Darf ich dieses Requisit so oder so benutzen? Wie würde das so oder so gelesen? Also die uns dann auch zur Seite stehen und uns einfach aus ihrer Sicht beraten. Also dass wir nicht mit so einem eurozentristischen Blick, so das mache ich jetzt und ich finde es gut, aber das wird vielleicht in dem Kontext dieser Gesellschaft ganz anders verstanden. Na, da muss man immer aufpassen auch.
Ja, ganz wichtig. Na, da kommen wir gleich nochmal zu unserer letzten Frage, zu uns, zu dem Themenblock. Welche Rolle spielt denn Charme dabei?
Warum?
Charme, ja.
Also meinst Charme.
Ich hab Charme, verstanden. Ja, genau.
Ich habe Charme verstanden. Charme, ja, ich bin auch Charmant. Sagen wir mal so, es ist natürlich bestimmt, sind die am Anfang verunsichert. Wenn du noch nie in dem Bereich gearbeitet hast, dann ist da erstmal auch ein Unsicherheitsfaktor natürlich da, wie man überhaupt an so eine Bewegung rangeht, wie ich mit meinem Körper umgehen kann, wie ich dann noch mehr erforschen kann, wie ich mit dem Requisit umgehe. Dann auch einfach ganz klar, auch vor allem, wenn man im sogenannten Dritte Weltländern ist, die Frage der Hierarchie. Ne? Ich weiß, so, ich bin privilegiert und ich bin die Choreografin. Das sind so Themen, die muss man auch immer wieder berücksichtigen und zu gucken, dass man mit denen auf einer Ebene kommt und sie ernst nimmt auch mit dem, was sie sind und was sie für Probleme haben. Je mehr aber wir im Prozess drin sind, umso mehr kriegen wir eine Sicherheit. Eine Sicherheit für sich, für ihr Potenzial, für ihre Möglichkeiten, für ihren Ausdruck, weil wir das ja auch fördern. Also das ist einfach gerade dadurch, dass Gitta und ich so lange zusammenarbeiten, wissen wir genau, wie wir Dinge auf ein anderes Niveau bringen können. Ja, also, dass du jemand, wenn du mit jemandem jetzt speziell ein Training machst oder wenn du genau weißt, hier ist noch nicht klar, was heißt denn jetzt ein Akzent und der ist nicht scharf. So, und das muss man denen erstmal vermitteln, ne? Ganz viel Vermittlungsarbeit. Aber je mehr die dann im Prozess mit uns zusammenarbeiten und Dinge entwickeln, Und es ist ja auch deren Material, und das sagen wir auch immer. Das ist eigentlich nicht den ihr Stück, aber es ist, ich kann nicht ein Bild malen ohne die Farben. Und das sind die Farben. So, das ist immer ein gemeinsamer Prozess, wie sowas entsteht. Wir sind eigentlich nur diejenigen, die außen sind und das komponieren.
Sie und Ihre TänzerInnen brechen Normen mit Ihrer Kunst auf. In einem Interview auf der Webseite der DIN A13 Tanzkompanie sprechen Sie davon, dass Kunst ein Medium ist, um sich von strukturellen Verhältnissen zu befreien. Was meinen Sie damit für sich persönlich und für die TänzerInnen, mit denen Sie arbeiten?
Das ist eigentlich ganz einfach, das so einfach. Du lebst in deinem Alltag, du hast ganz bestimmte Strukturen, du hast Verhältnismuster und du hast Normen, mit denen du dich beschäftigst oder die du dir gar nicht präsent machst, die du nicht wahrnimmst. Indem ich in einem künstlerischen Kontext arbeite, kann ich all diese Dinge hinterfragen. Kann ich all diese Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Oder ich kann zwei Szenen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, offensichtlich, in einen Punkt setzen und stelle damit eine Frage, weil es in Korrespondenz steht. Und ich finde es einfach, Kunst ist ein Medium, wo das so persönlich ist und was jeder versteht. Also auch jemand, der nicht große Worte oder gut gebildet ist, glaube ich, dass wir, je nachdem, wie du das Sachen inszenierst und wie emotional die sind, wie bildhaft die sind, wie das von den Tänzern auch deutlich gemacht wird, dadurch, dass ihr Material ist, ihre Gefühle, ne, ihr Kontext, ist es von der Energie her einfach, glaube ich, dass es die Zuschauer erreicht und dass da eine Auseinandersetzung ist, weil du in irgendeiner Form getroffen wirst oder in Reflexion mit dir selber kommst und du selber anfängst, Fragen zu stellen. Und da ist der spannende Moment der Auseinandersetzung. Das ist, ne, das ist nicht einfach. Deswegen ist für mich Kunst nicht Dekoration, sondern Kunst ist irgendwie eine Möglichkeit, in Konsens zu kommen oder auch nicht, oder einfach Dinge zu hinterfragen und ja, in eine andere Richtung zu blicken.
Ja, da komme ich doch gleich auf die Frage, auf welche Barrieren stoßt ihr oder sie mit ihrer Kunst und welche politischen Forderungen ergeben sich daraus?
Ja, also es ist, es war schon viel besser als vor 20 Jahren, wo es noch gar keine Menschen mit Behinderung auf der Bühne gab. Es ist immer noch nicht so, dass es normal ist. Es ist immer noch so, dass es nicht innerhalb der Festivals gleichwertig Mixed-Able-Companies eingeladen werden. So, es ist immer noch dieser Stellenwert oder dieser ästhetische Verständnis vom Tanz ist immer noch woanders. Obwohl einfach schon wahnsinnige Entwicklung da ist und die Theater und die Bühnen auch zunehmend in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen eine Öffnung kriegen oder Interesse auch haben, dass Nachfragen sind auch für Künstlerinnen mit Behinderung in Inszenierungen reinzukommen. So, und das Problem, was wir aber haben, ist, es gibt keine Ausbildung. Es gibt keine Möglichkeit für Künstlerinnen, ob jetzt Schauspiel oder Tanz, also im Schauspiel noch ein bisschen eher, im Tanz so gar nicht, eine Qualifikation zu bekommen, eine Hochschule zu besuchen. Weil die Ausrichtung, die Kriterien und der Standard einfach da noch lange nicht ist. Und weil selbst wenn die Hochschule ein Interesse hat, ist die Struktur der Hochschule so rigide, dass es ganz schwer ist, es aufzubrechen. Und da ist natürlich auch, muss man dazu sagen, die Dozenten sind natürlich auch nicht dafür ausgebildet. Die haben keinen Hintergrund. Wie soll ich denn jetzt auf einmal mit dem Tänzer umgehen, der eine Prothese hat oder der eine Spastik hat, was total verständlich ist. Und das ist eben unser Main-Programm, Mixed Able Dance Education, das haben wir 2019 angefangen, das ist ein 3-jähriges Pilotprojekt von uns und da gab es eben auch eine Audition von Profi-Tänzern, die schon ausgebildet sind und auch Tänzer mit Behinderung, und da waren viele schon mit Vorerfahrung aus ganz Deutschland. Das haben wir angefangen, das hat einen riesen Zulauf gehabt. Also ich war echt, wir waren alle überrascht und alle haben darauf gewartet, dass es endlich kommt. So, und das ist jetzt unser nächster Schritt. Wir wollen, dass es ins Curriculum der Hochschule kommt. Wir wollen, dass es Teil der Hochschulausbildung wird, dass Tänzer mit diversen Körpern dort auch studieren können. Und wir verstehen das als eine Bereicherung für alle Tänzer. Weil alle, vor allem die Profitänzer, sagen alle, dass sie einfach so viel mehr verstanden haben von Bewegung, von Körperlichkeiten, von neuen Dingen, die sie einfach erforschen durften mit uns. Das machst du nicht mit einem normalen Körper. Da kommst du gar nicht hin. Das ist einfach eine Weiterentwicklung für alle. Eine Bereicherung für den zeitgenössischen Tanz. Und ja, ob wir da hinkommen, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist unser Ziel.
Ja, da würde ich jetzt mal erstmal zu meiner letzten Frage kommen und dann an die Dominik übergeben. Wird inklusiv ausgerichtete Kulturarbeit in Deutschland ausreichend gefördert?
Ja, das ist so eine Frage, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil wir haben von Anfang an mit unserer Kompanie wollte ich keine Gelder haben von Aktion Mensch, weil wir ein Kunstprojekt sind, weil wir eine Tanzkompanie sind und weil wir nicht ein pädagogisches Projekt sind und weil ich nicht für Menschen mit Behinderung irgendwas schön mache. Ich übertreibe das jetzt, ja. Sondern wir wollten von Anfang an, dass die ganz normalen Förderinstitutionen, die Kunststiftung NRW, das Land NRW, das Kulturamt Köln, der Fonds Darstellende Künste etc., die Bundeskunststiftung, die das fördern. Weil, wo ist der Unterschied? Nur weil ich jetzt ein paar Tänzer mit Behinderung da drin habe. Und es ist so ein bisschen, das ist jetzt ganz viel so in der Debatte, es wird mitgedacht, es verändert sich was in den Förderpolitiken. Also, dass man zum Beispiel, ich meine, das, was mehr Kosten auf jeden Fall hat, ist, sobald du mit Tänzer mit Behinderung arbeitest, du brauchst zum Beispiel dann andere Verkehrsmittel. Oder du brauchst Rampen. Oder du brauchst einen Dolmetscher, der Gebärdendolmetscher kann. So. Oder du brauchst, wenn ich im Ausland bin, ich muss zwei Assistenten mitnehmen. Das sind Kosten, die einfach das Projekt mittragen muss. Und die haben wir natürlich mehr als andere, die eben nicht mixed arbeiten. Dafür muss es extra Geld geben. Das sehe ich auch so. Das gab es früher nicht. Das wird jetzt mitgedacht. Und zwar zum Beispiel soll es so sein, dass es innerhalb der einzelnen Fördereinrichtungen, zum Beispiel Fonds Darstellende Künste, dann so sein wird, dass es einen extra separaten Fördertopf gibt, wenn du jetzt einen Mehrbedarf hast. Also sei es jetzt auch ein anderes normales Ensemble, die normalerweise nicht mix arbeiten. Und da ist jetzt aber zum Beispiel ein Tänzer, der Gebärdendolmetscher braucht. So. Und um das ermöglichen zu können, gibt es dann innerhalb des Fonds DAKU dann einen extra Topf, wo man dann dafür Geld beantragen kann, dass ich das zusätzlich habe. Also das sind gerade so Gedanken, ja, also da tut sich einiges, dass man das mitdenkt und dass das auch differenziert gesehen wird.
Danke. Kommen wir eigentlich schon zum letzten Themenblock, und zwar Nobody Frame. Wir freuen uns total, wir sind super gespannt auf Mittwoch. Und wir haben uns auch den Trailer angeguckt und fanden den unglaublich interessant. Die Bauchnebel, die geklebten Rahmen drumherum, die Kameraperspektive, man sieht quasi nie ein ganzes Bild, alles ist schwarz-weiß. Also wir fanden halt, es gibt unglaublich Interpretationsspielraum, unglaublich viel Freiheiten, weil man ja immer nur kleine Ausschnitte sieht. Haben wir das denn richtig interpretiert? Das ist das, was die zum Ausdruck bringen wollen. Was erwartet uns am Mittwoch?
Ja, das war eine Arbeit, die ich mit drei unserer Studierenden gemacht habe vom MAKE-Programm. Und ich hatte davor die Produktion, das war Style and Secrets Beyond Reason, ein Jahr davor, die wir komplett im Internet machen mussten, wegen Covid. Das war eine Co-Produktion mit Spanien und wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir live mit vier Tänzern in ihrem Badezimmer, wo jeweils zwei Kameras waren, plus ein Videokünstler. Das war alles live geschaltet und alles war koordiniert. Also so, dass es eine Mischung war aus Tanz, Live-Performance und Film. Wirklich für den Bildschirm produziert. Und ich fand es super spannend, wollte gerne weiter recherchieren, aber eben im kleineren Rahmen. Wir hatten einen Videokünstler, der mit uns ein Make-Programm auch gearbeitet hat, der uns noch mehr Technik vermittelt hat, wie man mit so einem Zoom-Programm, so einem einfachen Zoom-Programm noch super viel künstlerisch rausholen kann. Da gibt es super viele Tools, die ihr alle nicht kennt, so, die wir benutzen. Das Setting war, sie hatten alle einen weißen Tanzboden und es gab eine Kamera oben drüber. So, sonst nichts. Ich wollte dieses Stück nicht vorgeben, sondern ich wollte, dass die das mitentwickeln. Dass wir in Recherche gehen mit diesem Moment, ne, dass man Kamera von oben ist, wirklich so Vogelperspektive auf den Körper drauf, was heißt das? Es gab einen bestimmten Rahmen, einen Ausschnitt, so, und wir waren ganz viel, haben wir recherchiert. Ich habe auch den Inhalt nicht vorgegeben, was wir geguckt haben. Was heißt das, wenn ich unter der Kamera bin? Was heißt das? Es waren drei Frauen, das heißt für mich als Frau. Was ist dieser Rahmen? Wie fühle ich mich da? Wir haben ganz viel, ja, unterschiedliche Aspekte dann recherchiert haben, die Möglichkeiten auch dieses Zoomers. Und ja, und letztendlich sind wir dann auf dieses Frame gekommen, ne, auf diesen Rahmen. Der Rahmen war auf einmal ganz wichtig. Das Frame, wie wird man gesehen? Über welchen Rahmen? Das ist ja irgendwie wie so ein Foto von dir, ne, in einem Rahmen. So eine Rolle, die du in dem Rahmen hast. Also Frame ist ganz viel, was mit jedem von uns zu tun hat. Und das war irgendwann so das Hauptthema, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt die äußere Struktur, die wir noch dazugeben. Und dann haben wir ganz viel ausprobiert. Und da sind unterschiedliche Szenen entstanden. Also ich finde es ganz schön. Es ist sehr videokunstmäßig. Also ihr seht nicht so viel jetzt, was man unter Tanz versteht. Das ist es weniger. Es ist sehr viel Spiel mit Video und Körper und Licht und Perspektiven. Ich bin gespannt, was ihr sagt.
Das klingt wirklich spannend. Also wir sind wirklich gespannt darauf, wie es wird. Frau König, vielen, vielen Dank. Ich fand das
gerne.
Unglaublich interessant, super, super viele Informationen.
Ja, vielen lieben Dank, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und alles Gute.
Vielen Erfolg. Vielen Dank.
Euch auch.
Dankeschön.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.